Folge 54 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute Bücher konzipieren. Guten Tag und herzlich willkommen. Heute will ich ein bisschen was von einer neuen Nebenbeschäftigung von mir erzählen. Ich bin inzwischen Buchcoach. Das heißt, ich helfe Menschen, ihre Bücher zu konzipieren und auf den Markt zu bringen. Natürlich gebe ich nach wie vor meine Seminare für Unternehmen zum Thema klarer Ausdruck und ich habe dieses neue Geschäftsfeld eigentlich gar nicht so bewusst aufgebaut. Es hat sich mehr von alleine ergeben. Gerade in meinem Umfeld kommen immer wieder Menschen auf mich zu, die bei der Buchkonzeption Unterstützung brauchen. Also es gibt Menschen, gerade in meinem Umfeld, unter Seminarleitern, Leiterinnen, unter Speakern, die sagen, hey, ich habe ein Thema, da will ich ein Buch draus machen und kannst du mir helfen, das zu konzipieren? Und dann sage ich, ja, kann ich dir helfen, ist wunderbar. Und ich habe festgestellt, dass es da einen Bedarf danach gibt. Dann habe ich das Buch zum Thema geschrieben. Das Buch heißt Vom Experten zum Autor. Das ist mein aktuelles Buch. Es ist 2020 im Midas Verlag in Zürich erschienen. Und dieses Buch gibt eigentlich den Leitfaden vor. Ich verlinke Ihnen das Buch im Teasertext zu dieser Podcast-Folge auf meiner Webseite. Werfen Sie mal einen Blick ins Inhaltsverzeichnis. Da sehen Sie schon mal, aus welchen Einzelteilen so ein Prozess eigentlich besteht, ein Buch auf die Beine zu stellen. Jetzt braucht der eine Hilfe beim Exposé, der andere braucht Hilfe bei der Struktur, beim Inhaltsverzeichnis, der nächste oder die nächste braucht Hilfe bei der Entscheidung, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, wer soll denn Leserin und Leser sein. Und je nachdem, wo die Leute stehen mit ihrem Buchkonzept, kann ich helfen. Also ganz selten begleite ich den kompletten Prozess. Meistens ist es so, dass die Leute wirklich einzelne Schritte brauchen und da helfe ich dann in sehr, sehr kurzen Interventionen, nenne ich es gerne, also kleine Meetings am Telefon oder per Zoom, bei denen ich dann helfe, okay, entscheide dich für die und die Zielgruppe und dann schreib mal den Klappentext dazu und beim nächsten Meeting sprechen wir dann über diesen Klappentext und machen, falls nötig, den nächsten Schritt. Schauen Sie mal in die Links im Teasertext, da finden Sie auch mehr zu meinem Angebot. Das Interessante ist, das Ganze ist gar nicht so zeitintensiv. Also so viel Zeit verbringen wir gar nicht miteinander. In kurzen Sessions, also Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden, finden wir heraus, wie Sie sich entscheiden. Also sollen Sie Ihr Buch selber rausbringen? Werden Sie zum Eigenverlag? Machen Sie Self-Publishing? Welche Wege gibt es da? Oder sollte Ihr Buch tatsächlich in einem renommierten, etablierten Verlag erscheinen? Das will gut überlegt sein und hier können Sie meine Erfahrung nutzen. Es gibt ganz viele Projekte, bei denen ich meinen Kunden sage, mach's selber, mach das Buch selber, weil es schnell gehen muss. Du hast ein schnelles Thema, du musst wahrscheinlich relativ oft aktualisieren, gerade beim Thema Online-Marketing, bei anderen Internetthemen oder bei anderen Büchern sage ich dann ganz klar, such dir einen Verlag, das dauert länger, aber es lohnt sich. Lass uns gemeinsam einen Verlag finden. Und so wird das Buch konzipieren nicht zu einer Mammutaufgabe, sondern wir folgen einer Politik der kleinen Schritte. Das heißt, Sie skizzieren mir Ihr Buchprojekt bzw. das, was Sie vorhaben und sich vorstellen. Ich höre zu und ordne Ihr Projekt schon mal für mich gedanklich ein und das passiert sehr, sehr schnell. Das heißt, Sie erfahren von mir gleich am Anfang, ob ich das Projekt für sinnvoll halte oder nicht. Es gibt tatsächlich auch Projekte, die lehne ich ab. Da sage ich, es tut mir leid, ich glaube nicht, dass das als Buch funktioniert. Oder aber, wenn ich das Buch für sinnvoll halte, dann fange ich an zu spinnen und zu brainstormen mit dem Kunden, mit der Kundin, in welchem Rahmen wir dieses Buch am besten auf die Rampe bringen. Und natürlich stelle ich Fragen. In unserem ersten Gespräch frage ich typischerweise, an wen richtet sich das Buch? Also gerade wenn Experten auf mich zukommen und sagen, sie wollen ein Buch zu ihrer Positionierung schreiben, wer ist die Zielgruppe? Wer soll es lesen? Ist das ein Buch vom Experten für Experten, also ein Fachbuch? Oder ist es ein Buch vom Experten für Anwender, also ein Ratgeber? Solche Fragen gleich am Anfang zu klären, ist wirklich elementar, denn wenn Sie nicht wissen, an wen Sie sich mit Ihrem Buch richten, bleibt Ihr Buch unklar. Ein Buchladen weiß nicht, wo er es hinstellen soll zum Verkauf, in welches Regal gehört es denn? Und die Frage nach dem Verlag ist dann auch eine ganz andere, je nach Zielgruppe. Denn wenn Sie zum Beispiel ein Fachbuch schreiben, also ein Fachbuch richtet sich wie gesagt von Experten an Experten, dann sollte Ihr Buch schon in einem renommierten Verlag erscheinen. Und da gibt es gar nicht so viele. Die Kollegen werden mit Adleraugen schauen, was Sie da machen. Ah, der hat ein Buch geschrieben, sie hat ein Buch geschrieben, in welchem Verlag ist denn das erschienen? Ist das überhaupt seriös? Also gerade die Kritiker aus der eigenen Branche sind da sehr, sehr, sehr neugierig und deswegen ist es auch wichtig, als Fachbuch zum Beispiel in einem renommierten Verlag zu erscheinen. Und da müssen wir halt überlegen, welchen Verlag nehmen wir da? Wenn Sie dagegen einen Ratgeber schreiben, das heißt, Sie richten sich als Expertin oder Experte an das breite Publikum, also an Laien, an Anwender, die selber nicht Medizin studiert haben oder ähnliches, in dem Fall haben Sie eine breitere Auswahl an Verlagen natürlich. Auch da muss man schauen, ist es seriös, wie ist das Umfeld, welche anderen Bücher entstehen da in diesem Verlag, was ist da im Verlagsprogramm drin. Aber Sie haben beim Ratgeber auch eher noch das Türchen offen zum Thema Self-Publishing. Und das muss nicht bedeuten, Self-Publishing, dass Sie keinen Verlag gefunden haben. Also Self-Publishing heißt nicht, oh Mist, mein Projekt ist so schlecht, dass es keinen Verlag haben will. Nein, Self-Publishing kann auch einfach heißen, dass Sie mit Ihrem Buch viel schneller auf den Markt sein sollen und wollen, als das im üblichen Verlagsgeschäft die Realität ist. Also nochmal zum Thema Internet, zum Thema Online-Marketing. Wenn Sie einen Ratgeber schreiben, in dem Sie den Menschen erklären, wie man Tools wie Clicktip oder Mailchimp mit Landingpages verknüpft, mit WordPress, Thrive oder Elementor oder ähnlichen Dingen, dann ist Ihr Buch nicht zeitlos. Dann wird dieses Buch in 2 Jahren veraltet sein, weil die Softwareanbieter in der Zwischenzeit ihre Oberflächen verändert haben, neue Features erfunden haben und dann müssen Sie Ihr Buch aktualisieren. Und das geht eben viel einfacher, wenn Sie es im Self-Publishing rausbringen, wenn Sie sagen, okay, wir drucken dieses Buch nicht 3000 Mal und haben es im Keller liegen, sondern das gibt es nur on demand. Das bedeutet, Sie haben immer wieder die Möglichkeit zu aktualisieren und das Buch neu hochzuladen, sodass die Leute es sich, wenn sie es kaufen, immer wieder direkt drucken lassen können. Oder aber Sie sagen, Sie gehen sowieso nur ins E-Book-Geschäft. Also Sie verkaufen sowieso nur digital. Sie schlagen sich gar nicht mit Papier und Pappe rum, sondern Sie sagen, die Leute sollen das bitte als PDF lesen und gut ist. Dann bieten Sie es bei Digistore24 an oder bei CopeCard oder anderen Zahlungsanbietern, wo der User dann über eine Landingpage kommt und sagt, okay, mich interessiert das Buch und mit einem Klick hat er das Ding und es ist bezahlt. Wenn Sie jetzt aber ein Fachbuch schreiben über Pflege zum Beispiel, ich habe jetzt mal ein bisschen bei Amazon rumgesucht und ich finde hier ein Buch namens I Care. Es geht um Pflege. Verlag ist der Thieme Verlag. Der Thieme Verlag ist ein renommierter Fachverlag für medizinische und psychologische Themen. Die Bücher von Thieme kennen Sie spätestens vom Besuch beim Arzt. Da stehen sie im Regal. Farblich immer gleich. Oben dunkelblau, in der Mitte hellblau, unten weiß. Dieses Farbschema ist für Bücher im Thieme Verlag einheitlich. Sie erkennen sofort diesen Verlag an diesen Farben und Sie wissen sofort, wenn Sie diese Farben sehen, Sie haben es mit einer seriösen Produktion zu tun. Und dann gibt es da eben die zweite überarbeitete Auflage 2020 von I Care, 2402 Seiten, 2840 Abbildungen, 149,99 Euro. So, und schon an diesen Zahlen sehen Sie, das ist ein Fachbuch. Die Lebensdauer ist ungleich länger als die eines Ratgebers zum Thema Online-Marketing. Das heißt, diese 2402 Seiten eines Fachbuchs vom Thieme Verlag, das können Sie sich problemlos ins Regal stellen. Das wird in 5 Jahren noch aktuell sein, weil sich eben auch Fachwissen nicht so häufig ändert. Wir brauchen dann schon wirklich enorme wissenschaftliche Veränderungen, die bewirken, dass wir ein Fachbuch neu auflegen müssen. Wenn zum Beispiel die medizinische Öffentlichkeit erkennt, dass eine bestimmte Art von Cholesterin gar nicht so gefährlich ist, wie in den Jahren vorher gepredigt, dann müssen wir auch ein Fachbuch aktualisieren, ohne Frage. Aber so etwas passiert eben viel seltener als auf dem Ratgebermarkt, wenn es zum Beispiel um Recruiting geht, um Vertriebsthemen, um Motivationsthemen, um Marketingthemen oder gar um IT-Themen. Was ich faszinierend finde, ganz viele Leute, die mit ihrem Expertenwissen auf den Buchmarkt wollen, die kennen den Unterschied zwischen Ratgeber und Fachbuch gar nicht. Meine Aufgabe ist es dann, wenn wir zusammenarbeiten, den Blick dieser Kunden zu schärfen. Dann sagen manche, aber Moment mal, ist das nicht ein Sachbuch? Die verwechseln dann Sachbuch und Fachbuch. Klingt ähnlich und deswegen denken sie, das sei das Gleiche. Ist es nicht. Nein, ein Sachbuch ist wieder etwas anderes. Darin vermitteln sie kein Wissen. Sie vermitteln im Sachbuch kein Know-how, wie zum Beispiel zum Thema Pflege. Sondern in einem Sachbuch steht eine These. Eine politische These, eine gesellschaftliche These, oft und gerne auch eine Forderung, meinetwegen zum Thema Pflege. Also Sie dürfen gerne ein Sachbuch schreiben zum Thema Pflege. Ein üblicher Zugang wäre, die Pflege ist nicht sicher, das Personal wird zu schlecht bezahlt. Diesen Aspekt des Alterns hat unsere Gesellschaft nicht gut genug durchdacht. Appell an die Politik, stellt das Thema Pflege endlich auf solide und funktionierende Beine. Dazu Interviews mit Betroffenen, bei denen es völlig in die Hose gegangen ist. Dazu Interviews mit Experten, die sich mit Pflege befassen. Dazu Aussagen von Politikern, Zitate aus Medien. Und dann haben Sie ein Sachbuch, in dem Sie auf schlanken 300, 400 Seiten argumentieren, warum sich wie etwas beim Thema Pflege tun muss. Also ich helfe Menschen sehr gerne, ihre Bücher zu konzipieren, übrigens auch wenn es um fiktionale Handlungen geht, also um erfundene Handlungen. Wir haben ja neben Ratgeber, Sachbuch und Fachbuch haben wir auch noch die Belletristik. Es gibt Romane, es gibt Kurzgeschichten, ja, es gibt auch Fotobände, es gibt Geschenkbücher, es gibt Kochbücher, die würde ich unter Ratgeber einordnen. Es gibt ganz viele verschiedene Buchgattungen. Ich schreibe jetzt nicht Ihren Roman, also das passiert nicht, aber ich helfe gerne als dramaturgischer Sparringspartner. Ist eine Figur denn alt genug, dass sie historisch dieses und jenes erlebt haben kann? Wie kann jemand in einem Roman bei einem U-Boot-Angriff 1944 ums Leben kommen und trotzdem einen Sohn haben, der im Jahr 1949 geboren ist? Also viele Autorinnen und Autoren, die sich mit fiktionalen Stoffen befassen, fangen an, ihre Geschichte zu schreiben und nehmen alles, was ihnen so über den Weg läuft und was sie spannend finden und binden das ein in die Handlung. Aber aus Sicht des Lesers und der Leserin müssen diese Dinge unbedingt plausibel sein. Also können die beiden Figuren einander überhaupt begegnen, wie es da im Roman steht? Oder müsste dazu die eine Figur innerhalb von 6 Stunden von der finnischen Ostsee nach München in einen Biergarten gelangen? Oder wenn über einer Figur ein Helikopter kreist und die Figur erschrickt in dem Moment, als sie diesen Helikopter sieht, dann muss diese Figur taub sein, richtig? Wer nicht taub ist, hört den Helikopter über sich, bevor er ihn sieht. So, und diese Dinge meine ich. Ich schreibe Ihren Roman nicht, aber ich helfe Ihnen, ihn plausibel zu machen. Wir entwickeln gemeinsam die Figuren. Wir entwickeln gemeinsam die Dramatik, also den Konflikt. Welche verschiedenen Interessen stoßen aufeinander? Da kann ich Ihnen helfen. Am Ende stehen aber Sie als Autorin über Ihrem Roman oder als Autor. Ich bin da wirklich nur der Buchcoach. Geschichten müssen einfach stimmen. Und das ist das, was erfundene Geschichten mit dem Leben gemeinsam haben. Das Leben erzählt Geschichten, die vollkommen plausibel sind. Nichts von dem, was in der Realität geschieht, ist unplausibel. Es ist vielleicht, ja, sagen wir, unwahrscheinlich, es wirkt auf uns komisch, es wirkt auf uns erstaunlich, aber es ist real geschehen und damit stimmen alle zeitlichen und räumlichen Zusammenhänge. Da gibt es keine Widersprüche, keine Unmöglichkeiten, denn alles ist ja so geschehen. Bei erfundenen Geschichten dagegen schleichen sich immer wieder Fehler ein, also Dinge, die nicht sein können. Das kennen Sie auch, wenn Sie Krimis im Fernsehen gucken und sich dann fragen, ja Moment mal, jetzt müsste die Figur doch eigentlich misstrauisch werden und mal die Tante anrufen. Warum macht sie das denn nicht? Also solche Dinge passieren im realen Leben normalerweise nicht, aber damit die Menschen Ihnen eine fiktionale Geschichte, eine erfundene Handlung abnehmen und glauben, also im Rahmen dessen, dass Sie wissen, es ist eine Fiktion, also dass Sie dieses Buch lesen, dass man es durchziehen kann, ohne auf Widerstände, Widerhaken, Widersprüche zu stoßen, dazu müssen wir auch Ihre fiktionale Handlung plausibel machen. Gerade wenn wir Prozesse beschreiben, müssen die einzelnen Schritte stimmen, und zwar bis ins Detail. Ich weiß, Sie kennen das Pareto-Prinzip, das sagt, 80% genügen, wir müssen nicht perfekt sein. Das sehe ich an dem Punkt anders. Wir müssen perfekt sein. Also wir müssen wirklich Abläufe, Prozesse, gerade beim Ratgeber und beim Fachbuch, müssen wir die wirklich so darstellen, dass sie im Detail stimmen. Also wie gesagt, mustergültige Ratgeber sind zum Beispiel Kochbücher. Und in keinem Kochbuch werden Sie in einem Rezept lesen, dass Sie die Zwiebeln erst schneiden und dann schälen. Das wird nicht vorkommen. Das steht in keinem Kochbuch. Und wenn es irgendwo steht, sagt keiner, ach, ist doch egal. Wenn es irgendwo steht, dass Sie die Zwiebeln zuerst schneiden und dann schälen, sagt kein Mensch. Ist doch klar, was gemeint ist. Also jetzt stell die doch nicht so an. Sondern die Leute wissen, es ist ein Ablauffehler. Und dieser Ablauffehler macht das komplette Kochbuch unglaubwürdig. Also lassen Sie uns mal Ihr Buchkonzept auf Plausibilität prüfen. Ganz ehrlich, manchmal lehne ich auch eine Zusammenarbeit ab. Das passiert hin und wieder mal, wenn eine Autorin zum Beispiel im ersten Gespräch nicht deutlich macht, was denn nun real ist und was Fiktion. Das hatte ich kürzlich. Da hat die Dame einen sprechenden Wellensittich und der erzählt ihr alles Mögliche. Und diese Geschichten, um die geht es. Jetzt schon im Briefinggespräch verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Fiktion. Und ich muss immer wieder unterbrechen und fragen, gute Frau X, stopp, sind Sie denn jetzt in der Geschichte oder erzählen Sie mir etwas, was real passiert ist? Und dann antwortet sie nicht klar, sondern ufert wieder aus und schweift wieder ab und erzählt, ja, der Wellensittich war ja schon mal in Amerika mit einem Mann, der im Koma lag und dann aufgewacht. Und ich sage dann, Entschuldigung, so können wir nicht arbeiten, es funktioniert nicht. Wenn ich in unserer Zusammenarbeit für Ihr Buch eine Frage stelle und ich möchte wissen, ist genau diese Handlung, dieses Motiv, ist das real oder erfunden, dann bitte ich Sie, mir diese Frage zu beantworten, weil ich bei meiner Arbeit an Buchkonzepten, bei meiner Arbeit an dramaturgischen Konzepten und an Plausibilität Schritt für Schritt vorgehe, was wir wie verarbeiten. Also ich habe nichts gegen sprechende Wellensittiche, die nach Amerika fliegen, überhaupt nicht, kein Thema. Es kann auch sein, dass so ein Buch Sinn hat und sich gut verkauft. Es gibt möglicherweise eine Zielgruppe. Ich habe auch überhaupt gar nichts gegen Bücher, in denen Tiere eine Hauptrolle spielen. Es gibt viele solche Bücher. Mir geht es hier eher um die Art zu arbeiten, also um die Zusammenarbeit. Und wenn wir miteinander zusammenarbeiten, ist es ganz wichtig, dass wir exakt und differenziert vorgehen. Dass wir jedes einzelne Motiv, jede einzelne Figur oder beim Ratgeber jeden einzelnen Schritt im Ablauf dessen, was Sie beschreiben, also wenn Sie sagen, so baust du einen Holzschrank, dass dann keine Elemente fehlen, sondern dass wirklich alles drin ist. Oder beim Sachbuch, dass wirklich jede politische Perspektive zu dem Thema, über das Sie schreiben, im Buch berücksichtigt ist. Dass Sie nicht durch eine selektive Wahrnehmung oder irgendein narratives Framing sagen, ich lasse diese Aspekte raus. Nein, damit ein Buch die Leser ernst nimmt und nicht, sagen wir mal, sorry, verarscht, dürfen wir sie nicht manipulieren, sondern wir müssen dann wirklich alles auf den Tisch legen und die Argumente bringen, die unser Buch dann plausibel machen als Ganzes. Das Wichtigste bleibt die Struktur, und zwar egal bei welcher Buchgattung, bei welchem Genre, ganz egal ob Sachbuch, Fachbuch oder Ratgeber, ganz egal ob Roman, völlig egal ob Kurzgeschichten, die Struktur muss stimmen. Überhaupt ist Struktur ein ganz großartiges Thema. Mein Eindruck ist, nur ganz wenige Menschen haben Struktur und verstehen, dass sie ihre Gedanken nicht aus der eigenen Sicht darstellen sollten, sondern aus der Sicht anderer Menschen, also aus der Sicht von Menschen, die bald demnächst das Buch lesen werden und die noch überhaupt gar keine Ahnung haben, worum es in diesem Buch geht, die nur den Titel kennen, den Namen der Autorin, den Klappentext und deswegen durch diese minimalen Informationen eine riesige Erwartung an das Buch haben. Und damit ein Buch von 300, 400 Seiten das hält, was der Klappentext verspricht und was der Titel verspricht, dazu muss der Titel wirklich knallig sein, er muss treffen, der Klappentext muss wirklich den Punkt treffen, der Klappentext muss wirklich einen Nutzen transportieren, also einen Vorteil, den der Leser durch das Lesen gewinnt, einen Benefit durch das Buch, den der Leser vorher noch nicht hatte. Durch dieses Buch erkennen Sie wie, dieses Buch hilft wie. Und dann muss das Buch tatsächlich dieses Versprechen aus dem Klappentext tatsächlich halten, und zwar über die gesamte Lektüre hinweg, vom Anfang bis zum Ende, vom Vorwort bis zum Nachwort und bis zum Personenregister, wenn Sie denn eins schreiben. Und deswegen finde ich es so wichtig, den Klappentext zu schreiben. Wenn jemand mit mir zusammenarbeiten will, dann beginnt die Zusammenarbeit meistens mit einer Hausaufgabe. Wir hangeln uns sowieso von Meeting zu Meeting und zwischen den Meetings erledigt der Autor oder die Autorin Hausaufgaben. Diese Hausaufgaben sind bis zum nächsten Treffen zu erledigen und dazu gehört es dann meistens als eine der ersten Hausaufgaben, dass Sie mal aufschreiben in wenigen Sätzen, worum geht es in dem Buch und was hat der Leser davon. Also schreiben Sie mal einen Klappentext für Ihr Buch. Der Text, der hinten auf der Rückseite steht, wenn der Leser in die Buchhandlung geht, sieht er das Buch. Wenn es im Regal steht, sieht er den Buchrücken, dann nimmt er das raus, dann guckt er sich das Cover an, dann dreht er das Buch um, dann liest er auf der Rückseite den Klappentext und erst dann blättert er vielleicht in das Buch rein. Also diesen Klappentext auf der sogenannten Umschlagseite 4, auf der U4, diesen Klappentext schreiben Sie mal, wenn Sie Lust haben. Das würden Sie bei mir sowieso als Hausaufgabe aufbekommen, wahrscheinlich, es sei denn, Sie haben schon einen Klappentext und alles ist fertig und Sie suchen jetzt nur noch jemanden, der Ihre Kapitel nochmal strukturiert oder so. Jedenfalls, wir hangeln uns von Meeting zu Meeting und dazwischen gibt es Hausaufgaben. Dabei nehmen wir immer das Tempo des Autors, der Autorin. Also ich richte mich nach Ihnen. Wenn Sie sagen, Sie brauchen 3 Wochen für den Klappentext, kein Problem. Wir machen den Termin genau so, wie Sie das wollen. Und dann kommt der nächste Termin eben, weiß ich nicht, in 4 Wochen, in 6 Wochen, völlig egal. Wichtig ist aber, der Prozess läuft, Ihre Buchkonzeption ist sozusagen im Gange. Und wir haben unsere Deadlines und arbeiten dann konkret weiter und kommen meinetwegen nach dem Klappentext zum Inhaltsverzeichnis. Diese Idee, von Meeting zu arbeiten und Hausaufgaben dazwischen zu machen, verdanke ich übrigens auch der Corona-Krise. Im Zuge der Corona-Krise habe ich auch meine Seminarformate zerlegt. Ich meine, sicher, ich habe es erwähnt, komm zum Punkt, mache ich immer noch als Tagesseminar. Bin nächste Woche 2 Tage in Berlin, um dieses Seminar zu geben. Aber wenn wir online arbeiten, und das passiert ja immer häufiger, dann bietet es sich an, das Seminar in Einzelteile zu zerlegen. Also, warum soll ich eine Seminargruppe einen Tag lang in ein Zoom-Meeting zwingen, wenn die sowieso am Arbeitsplatz sind? Also es fällt ja keine Reise an. Die Leute sind ja nicht im Hotel, sie sind bei sich im Büro. Dann kann ich auch sagen, okay, wir zerlegen unser 8-9-Stunden-Seminar in 3-4 Teile und verteilen in, weiß ich nicht, 90-Minuten-Slots das Seminar über eine Woche. Wir machen jeden Tag ein kleines Stück und jetzt kommt es, dazwischen gibt es Hausaufgaben. Sie glauben gar nicht, wie effizient solche Seminare plötzlich werden. Die Leute haben Zeit, die Gedanken sacken zu lassen. Die Leute haben Zeit, in der Zwischenzeit mal Texte rauszusuchen, E-Mails rauszusuchen, über die sie gerne sprechen möchten, was ihnen aber erst nach dem 2. Slot einfällt. Also die Vorteile eines so fragmentierten Seminars finde ich inzwischen enorm und wenn Sie ein Seminar buchen wollen, würde ich Ihnen das unbedingt anbieten, also wenn Sie es online buchen. Als Präsenzseminar würde ich es nicht machen, weil dann sind wir eine Woche unterwegs, aber als Online-Format ist das ganz großartig. Und dieses modulare Lernen, das schrittweise Arbeiten, das habe ich einfach übertragen aufs Konzipieren von Büchern und ich finde das viel besser als einen Kompaktkurs, an dem wir einen oder 2 Tage zusammensitzen. Vor der Corona-Krise habe ich gesagt, wir machen einen Workshop, wir treffen uns, wir sitzen 2 Tage zusammen mit 2, 3 Autorinnen und Autoren. Würde ich heute nicht mehr machen. Heute kriegt jeder seine eigenen Slots. Außerdem lässt sich Kreativität nicht erzwingen. Durch die Pausen zwischen den Meetings ergeben sich erfahrungsgemäß immer wieder sehr spannende Ideen. Es ist für mich persönlich sehr wichtig, zwischen solchen Meetings ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, damit sich die Gedanken setzen können, damit neue Gedanken kommen. Manche Unklarheiten werden uns auch erst dann als Unklarheiten bewusst, wenn wir dazu ein bisschen Abstand haben. Also, wenn Ihnen diese Idee gefällt, dass Sie mal überlegen, welches Buch Sie eigentlich rausbringen wollen, wenn Sie also sagen, ich habe schon seit längerer Zeit hier ein Konzept liegen, ich habe eine Skizze, ich habe eine Idee, aber mir fehlt die Struktur, ich weiß nicht, wer ist die Zielgruppe, ich weiß nicht, was für eine Buchgattung wird es denn sein, dann sprechen Sie mich dazu gerne an. Ich freue mich, wenn wir uns hören. Schreiben Sie mir eine E-Mail an die gewohnte E-Mail-Adresse tilo@tilo-baum.de. Schreiben Sie dann bitte eine sehr, sehr deutliche Betreffzeile, damit Ihre E-Mail nicht untergeht oder melden Sie sich einfach über die Seite an, die ich auf meiner Webseite im Teasertext zu dieser Podcast-Episode verlinke. Das war der Klartext-Podcast von Thilo Baum, heute mal zum Thema Bücherschreiben. Wie gesagt, wenn Sie eine Skizze in der Schublade haben, aus der Sie mehr machen wollen, melden Sie sich. Bis bald.